Sie haben das Buch über das Alleinsein geschrieben. Wie oft sind Sie allein, Frau Steiner?
Allein bin ich natürlich relativ oft. Aber Alleinsein heisst nicht unbedingt, dass man einsam ist. Da bin ich jetzt eigentlich eher nicht mehr, aber ich kenne die Situation natürlich. Da ist ja eigentlich auch der Grund, wieso es dann irgendwann später zu einem Buch gekommen ist.
Sie merken es, liebe HörerInnen, wir machen den Podcast heute auf Mundart. Wieso, Frau Steiner?
Ich möchte mit meinem Buch die Leserinnen und Leser und dann jetzt auch natürlich mit dem Podcast anregen, dass sie aktiv werden. Und wie ja die meisten Schweizerinnen und Schweizer sind, geht da einfach am besten in Mundart. Wie das ist die Sprache von unseren Herzen, nicht von unserem Kopf. Und darum ist für mich jetzt klar, dass ich es hier jetzt halt auch durchziehe.
Heute reden wir mit der Frau Steiner. Sie sind Biochemikerin und Sachbuchautorin. Ich bin Aura Jörg, ich hoste den Podcast heute eben auf Schweizerdeutsch. Frau Steiner, Sie sind Biochemikerin. Wie kommen Sie dazu, ein Buch über das Alleinsein zu schreiben?
Ja, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Es ist natürlich so, zum einen bin ich ja bereits Autorin von 7 Büchern, die sich gut verkauft haben. Aber eben nicht über Biochemie, sondern ich konnte seinerzeit an der ETH meine Leidenschaft, nämlich Lernen und Lernstrategien, zum Beruf machen. Und konnte ich einen Kurs aufbauen und habe dann angefangen, Bücher über Lernen und Konzentration zu schreiben.
Da erschließt sich mir aber noch nicht ganz der Zusammenhang mit dem Alleinsein.
Ja.
Das Lernen und das Alleinsein ist für mich jetzt auf den ersten Moment noch nicht ganz das Gleiche.
Ja, es ist so, im Jahr 2013 ist dann mein Mann in den Bergen ums Leben gekommen. Ich war dann 65 und ich konnte nach dem Unglück keine Bücher mehr schreiben. Kein Thema war einfach interessant genug. Und der Trauerprozess war schwierig und als es so nach etwa 2 Jahren abgeklungen ist, habe ich so eine innere Leere gespürt. Ich habe ja auch keine Arbeit mehr gehabt, ich habe nicht mehr geschrieben, kein Projekt und ich habe mich auch ohne meinen Mann einsam gefühlt. Auch wie der Freundeskreis, der schrumpft automatisch, wenn
man... Durch den Verlust vom Mann auch, oder?
Meine ja, schwer. Ja,
genau.
Schwer. Und dann habe ich mir gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ich will noch etwas Gutes machen aus meinem Leben. Und dann habe ich aufgerafft und habe eine umfassende Recherche zum Thema Einsamkeit gemacht. Und ich bin mich ja gewöhnt als Recherchieren. Ich habe nach Ansatzpunkten gesucht, um die Einsamkeit aufzulösen. Ich habe mir gesagt, es gibt ja auch 100-Jährige, die so zufrieden wirken wie der Dalai Lama. Und denen sind ja sicher alle Nächsten schon weggestorben. Also kann es ja nicht nur sein, dass es damit zusammenhängt mit Beziehungen zu nahen Menschen. Es braucht noch mehr Verbundenheit. Und es ist dann tatsächlich so, und da kommt jetzt die Forscherin in mir zum Zug. Ich bin mich gewöhnt an wissenschaftliche Artikel lesen und eben auch kritisch lesen. Und dann schaue ich auch, wie kommen sie überhaupt zu den Resultaten? Wie ist die Methodik? Und dann habe ich gesehen, dass bei meiner Recherche zum Thema Einsamkeit für die meisten Erhebungen wird die sogenannte UCLA-Skala gebraucht. Das ist so ein standardisierter Fragebogen. Aber mit dem wird eigentlich nur soziale Einbundensein ermittelt.
Also, und was hat denn noch ermittelt werden, Ihres Erachtens?
Der Punkt ist aber, also, selbst in der Psychologie ist man sich eigentlich einig, dass es nicht nur einen sozialen Aspekt von der Einsamkeit gibt, sondern auch einen emotionalen. Der emotional ist nicht der, dass die anderen nichts wollen zu tun haben mit einem, sondern das ist der, der das Gleiche spürt, wenn die Mutter nicht mehr da ist. Und da spürt man eigentlich, wenn der Partner, der Partner nicht mehr rum ist.
Oder nahe Verwandte oder Leute, die einem wichtig sind im Leben.
Ganz nahe Menschen nicht mehr da sind.
Nicht mehr rum sind.
Das ist ein anderer Aspekt. Und dann gibt es aber noch einen, wo ich finde, dass er in der Psychologie ein bisschen vernachlässigt wird. In Büchern von Philosophen habe ich es dann gefunden. Das ist da mit dem Sinn.
Mhm.
Dem sagt man existenzielle Einsamkeit. Und das bedeutet, dass wenn man keine Arbeit mehr hat, kein Projekt, das einem am Herzen liegt, dass man dann noch so gut eingebunden sein kann in der Familie, dass man halt dann trotzdem eine Leere und eine Einsamkeitsgefühl
spürt. Eine andere Art, wie es einsam ist, genau.
Da ist ja derjenige, der pensioniert werden, ohne dass sich wollen, pensionieren lassen. Kennen da ja auch ein Stück weit. Oder Mütter, die im Mutterschaftsurlaub zuhause sind. und nicht, die Arbeit nicht haben.
Jetzt haben Sie drei Arten von Einsamkeit, von Alleinsein erwähnt. Soziales, Emotionales und das Existenzielle, also der Sinn. Ja. Wir müssen das vielleicht noch ein bisschen aufdröseln, damit man es ganz genau versteht. Vielleicht können Sie es noch einmal ausführend erklären.
Ich würde vielleicht nicht sagen, drei Arten, sonst meint man, das sagen drei separate Sachen, sondern da fließt ja alles ineinander rein. Punkte aufdröseln kann man es vielleicht so sagen. Es gibt einen frühen Forscher, Donald Winnicott, der hat schon in den 1950er Jahren hat er sich befasst mit Einsamkeit. Und der hat einen schönen Vergleich gemacht. Der hat gesagt, soziale Einsamkeit, das ist vergleichbar mit dem Kind, wo im Pausenhof niemand mit ihm spielen will.
Also wo ganz viele Leute eigentlich rum wären, aber einfach allein ist.
Einfach nicht ganz, ganz nahe.
Genau.
Eingebunden sein. Und emotionale Einsamkeit, das ist eben das, was ich vorher erwähnt habe. Da sagt auch Donald Winnicott, das gleiche Kind, das Angst hat, dass es verloren worden ist von der Mutter oder vom Vater. Und bei der existenziellen Einsamkeit ist, wie gesagt, ist das, dass wir auch Sinn im Leben brauchen. Und wenn die Partnerin oder der Partner nicht mehr da ist, dann fehlt in der Regel die allerwichtigste Sinnquelle. Und dann brauchen wir neue, zusätzliche Sinn. Es gibt eine österreichische Forscherin, Tatjana Schnell, eine Sinnforscherin, die sagt, wir brauchen 4 bis 6 starke Sinnquellen, dass wir uns auch in schwierigen Zeiten
könnt ihr das Leben tragen?
Ja, gut fühlen. Mhm. Und zwar müssen die Sinnquellen eben aus unterschiedlichen Lebensbereichen sein. Es langt nicht, wenn die Sinnquellen nur aus näheren und weiteren Beziehungen kommen, sondern es ist natürlich auch die Liebe zu der Arbeit oder Leidenschaften, Hobby sind auch Sinnquellen. Also für mich ist zum Beispiel das Joggen über 40 Jahre Sinnquelle gewesen. Jetzt geht es nicht mehr wegen der Arthrose. Also muss ich wieder neue Sinnquellen finden.
Genau, das ist ja etwas, was sich stetig während dem ganzen Leben verändert, natürlich, ja, oder?
Genau, es ist nie, auch wenn Kinder ausziehen, ist es nicht mehr die gleich starke Sinnquelle, als wenn sie zuhause sind oder wenn sie Kleinkinder sind, sowieso.
Genau, oft ist das ja auch so, eben die verschiedenen Arten, die ich jetzt nenne, von Einsamkeit, das Soziale, das Emotionale, die Sinnkomponente, das fällt, wie Sie es eben vorher erwähnt haben, ja auch oft zusammen in vielen Leben, mit der Pensionierung, oder?
Ja.
Und trotzdem redet man ja eigentlich heute davon, dass sehr viele junge Menschen sehr einsam sind. Wir reden fast schon von einer Epidemie von der Einsamkeit heute.
Ja.
Dass Leute nach dem Studium oder schon während dem Studium einsam sind. Oder wenn man auf Japan schaut zum Beispiel, das ist schon sehr eine vereinzelte Gesellschaft. Wieso ist das so?
Ich bin nicht Soziologin. Ich befasse mich mit dem einzelnen Menschen, was man selber machen kann. Beiträgen, aber ich denke, es wäre zum Beispiel schön, der Bund hat ja während der Covid-Zeit eine riesige Kampagne gemacht, bleib zu Hause. Und was ich mir würde wünschen, wäre eine Kampagne zur Freundlichkeit. Wenn die Leute wieder lernen, freundlicher sein miteinander. Und da müsste es dann einfach auf dem Plakat heißen.
Gehen Sie raus.
Wie?
Gehen Sie raus.
Gehen Sie raus, ja. Erstens einmal das, oder? Gehen Sie raus. Das sage ich ja denen, die eben alleine sind, rausgehen und nicht
sich
ähnlich wie während der Covid-Zeit, wo man es müssen, sich zurückziehen. Die Tendenz ist, oder? Wie es ein bisschen schwierig ist, wenn man sich nicht gewöhnt ist, alleine rauszugehen und ins Theater zu gehen und wandern und so, oder? Jetzt aber zu dem Wunschszenario, das ich habe. Ich denke, wenn man so den Slogan hat, lächeln, grüßen, ein paar Worte wechseln. Mikromomente der Verbundenheit schaffen. Das ist etwas, was in meinem Referat und in den Kurs sehr gut ankommt. Und ich muss sagen, ich bin ein unglaublich freundlicher Wort. Also ich tue viel, einfach, wenn jemand mit dem Hund durchkommt, mache ich ein Kompliment, ich rede mit Müttern. Da gibt nicht nur mir ein gutes Gefühl, sondern da gibt im Gegenüber natürlich auch ein gutes Gefühl. Und wenn man da mal ein bisschen geübt hat, dann fällt es einem ja eben auch leichter, wenn man allein unterwegs ist, mit Leuten ins Gespräch kommen.
Genau, und das ist ja auch etwas, was alle schätzen, ob man jetzt einsam ist oder nicht. Wir kennen es ja, kann man im Bäcker etwas einkaufen oder an der Supermarktkasse, wenn die Leute nett sind, das gibt einem sofort zumindest für eine kurze Zeit oder auch gibt ja etwas in Tagen zum Beispiel, wenn man am Morgen eine Freundlichkeit austauscht mit jemandem, den man gar nicht unbedingt kennt.
Ja, es ist so. Das sind so Mikromomente von der Verbundenheit. Und auf die ist man natürlich, wenn man alleine ist, mehr angewiesen. Wenn man wunderbar eingebettet ist, und da sehe ich manchmal, dann haben es die Leute gar nicht nötig, mit anderen nett zu sein, weil sie haben ja dann so ihre Bubble.
Genau.
Und aus dieser Bubble müssen wir rauskommen. Ob wir es allein sagen oder nicht. Oder?
Und so, in Anführungs- und Schlusszeichen, fremde Menschen auch freundlich sein.
Ja, genau. Ja, und auch die Freundlichkeit ausdehnen. So, ich meine, Vögel, die pfeifen und ja, alles, was kreucht und fleucht.
Genau. Das ist ein schöner Gedanke, genau. Aber trotzdem, aber wir haben die Einsamkeit, die auch von gewissen Leuten als Epidemie bezeichnet wird, schädlicher als Rauchen bezeichnet wird. Ja, was machen wir da? Was passiert da?
Ja, also was passiert, da kommt jetzt vielleicht bei mir Biochemikerin zum Zug. Es ist eigentlich, der seelische Stress hat im Körper die gleichen Auswirkungen wie sonst Stress. Das heisst, man schläft schlechter. Also ich rede jetzt natürlich von chronischer Einsamkeit, also wo dann wirklich, wo es schwierig ist, daraus rauszukommen, wo es in der Regel Hilfe braucht von Fachleuten. Mein Buch ist ja für den Alltag, für derjenigen, die einfach mal selber etwas machen wollen. Also es ist Stress und eben Stress, man schläft schlecht, das Immunsystem funktioniert nicht mehr, wie es sollte. Das heisst, man ist häufiger krank. Der Körper kann sich nicht wehren. Man hat erhöhten Blutdruck und das ganze Herz-Kreislauf-System ist davon betroffen. Ja, und darum, mich wundert es nicht, wenn statistisch gesehen Einsame eine weniger grosse Lebenserwartung haben als der Durchschnitt von anderen.
Und das ist so, das ist ja schon mehrfach wissenschaftlich nachgewiesen worden.
Ja.
Einerseits sagen Sie, erwähnen Sie Ihr Buch «Solo allein sein als Chance». Und andererseits ist ja da aber auch Gesellschaft oder Politik in der Pflicht. Was müsste da Gesellschaft oder Politik machen? Ich kann ja nicht ihre Ratgeber allein, ich kann ja nicht sozusagen das retten.
Also ich will jetzt vielleicht zuerst sagen, wo mein Buch, und ich muss einfach sagen, es ist ein bisschen mehr ein Ratgeber. Es verhebt. Ich habe 7 Jahre daran geschafft und ich weiss, wie man recherchiert. Und vor allem, also es basiert eigentlich auf 3 Säulen. Die eigene Erfahrung. Und ich habe wirklich gelernt, mich selber beobachten, schon früher, wenn Sie das Buch Energiekompetenz kennen, wo es darum geht, mit den eigenen Energien gut umzugehen, dann wissen Sie, dass Selbstwahrnehmung bei mir relativ gut entwickelt ist. Also die eigene Erfahrung. Ich habe 2-mal erlebt, dass ich einen Partner nicht mehr habe. Ich habe früh geheiratet und mein erster Mann hat mich dann verloren wegen einer anderen Frau. Das war eine ganz, ganz andere Situation, aber natürlich auch unendlich schwierig für mich. Ich wäre froh gewesen, ich hätte dort das Buch schon gehabt. Und eben jetzt, als ich 65 geworden bin, ist mein Mann in den Bergen tödlich verunglückt. Die Liebe von meinem Leben habe ich verloren. Ja, und dann ist klar, dass ich mich dann auch einsam gefühlt habe. Aber eben, ich habe mir dann gesagt, wie ich vorher erwähnt habe, ich wollte einfach noch etwas Gutes aus meinem Leben machen.
Genau, das ist klar. Ich kann nicht etwas über das Buch im Sinn sagen, wegen dem Ratgeber oder ob das kein Ratgeber ist. Es geht mir mehr um Komponenten. Was muss Politik machen?
Ja. Da muss ich jetzt fast ein bisschen passen. Also gut, natürlich, was ich gut finde, ist, dass man den öffentlichen Räumen Sorge gibt und schaut, dass es nicht weniger öffentliche Räume gibt. Und dass zum Beispiel auch in der Stadt Zürich gibt es ziemlich viele Schrebergärten. Und ich weiss noch, ich habe dort am Anfang gedacht, ich habe nur einen kleinen Garten, der nicht gut gelegen ist, wo ich einfach gerade Schnittblumen ziehe. Aber ich hätte eigentlich noch gerne ein bisschen Schrebergarten gehabt. Und dann hat es geheissen, das ist nur für Familie. Und das war also hart für mich. Ja. Und ich habe natürlich nicht die Energie gehabt, mich dagegen aufzulehnen. Und ich denke, es gibt auch noch andere Sachen. Die Welt ist eingerichtet für Paar und Familie. Ja. Da sieht man auch, wenn man an den Strand geht. Da hat es nie einzelne Liegestühle oder im Restaurant. 2er-Tischchen und grössere Tische. Aber ich will nicht klagen. Mir geht es eben nicht ums Klagen, sondern mir geht es jetzt wirklich vor allem einfach darum, was kann ich selber machen. Mir ist aber bewusst, dass da nicht alle Leute können. Das Buch richtet sich ja nur an die Leute, die aus eigenem Antrieb da lesen. Und der Antrieb von diesen Leuten ist natürlich der, dass es die sind, die selber etwas wollen und auch können machen. Und für die, die da nicht können oder nicht wollen, ja, da braucht es dann eben einfach mehr Möglichkeiten auch, wo man zusammenkommt. Was ich zum Beispiel auch gemerkt habe, ist, wenn ich zum Beispiel an Vorträge gehe oder Referat oder so, in einem grossen Hörsaal, da könnte die Referentin oder der Referent so viel dazu beitragen, dass die Leute miteinander reden.
Dass man sich anmoderiert und anregt, ja, oder das meinen Sie?
Also, mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich habe jetzt ein paar Mal den genau gleichen Vortrag gehalten. Aber es hat mich an unterschiedlichen Orten, aber das Publikum war immer nicht ähnlich gewesen, oder? Aber ich bin von verschiedenen Leuten eingeführt worden. Und wenn jemand von denen so ein bisschen steif war, weil sie sich nicht gewöhnt sind, dann war das Publikum auch steifer gewesen. Dann hat es Mühe gemacht, die Leute zu fragen oder zu Kommentaren auffordern, dass sie etwas gemacht haben. Mhm. Das ist ein riesen Unterschied. Ich mache manchmal, wenn ich gut drauf bin, im grossen Gremium, sage ich am Anfang, also gerade wenn Leute kommen, die sich nicht kennen, einzelne, dann sage ich Hand aufs Herz, ganz am Anfang, habt ihr denen links und rechts und hinten und vorne schon Grüezi gesagt? Dann machen sie jetzt. Und dann gibt es einen riesen Lärm. Und ich habe dann so ein Holzpfeife, wo ich irgendwann mal pfeife, es wieder ruhig
sich ist. Sich Aufmerksamkeit verschaffen.
Ja, genau. Aber dann ist die Stimmung genial.
Ja, ja. Das macht natürlich viel aus.
Ja. Also eben nur schon eben Leute, die vor die Leute anstehen, quasi dazu bringen, dass sie so ein bisschen auch schauen, dass die Leute untereinander sich verlinken. Das bringt sehr viel.
Genau, Sie haben ja immer, wie Sie es erwähnt, immer wieder Lesungen, auch an der Volkshochschule Zürich, Kurs. Auf was für Geschichten stoßen Sie da, wenn Sie mit den Menschen reden?
Also es ist so, bei den kleinen Kursen, da sind wir 16er, 16er-Kreis, dort erzähle ich eigentlich nicht, was nach Hause dringt. Dort ist man relativ offen miteinander. Ja, wo man ein Problem hat, was gut geht und was nicht gut geht. Und sonst kommen einfach so Anekdoten, auch Lesungen oder Erfahrungen, die die Leute gemacht haben. Oder wo ich natürlich noch ein breiteres Publikum habe, ist bei den Leserinnen und Lesern, die mir ein Mail schicken. Dort schreiben mir auch junge Frauen, so ab den 30. Da habe ich in den Kursen von der Volkshochschule oder wenn ich Ü60-Programm mache, natürlich nicht. Oder? Und dort hat mir zum Beispiel eine Frau geschrieben, sie müssen jetzt eben auch lernen, alleine in den Ausgang gehen und an ein Konzert gehen. Und sie haben gemerkt, wenn sie mein Buch in der Tasche haben, dann sage ich da, wie wenn sie einen Begleiter haben und dann gehe ich da viel einfacher.
Ich bin das viel ringer dann, oder? Ist mit dem Buch. Ja, das ist schön, ja.
Und dann gibt es auch Überraschungen. Also zum Beispiel an einer Lesung zu Basel ist eine Diakonissin gekommen, eine ältere, und die hat gesagt, sie kauft jetzt mein Buch, dass sie es in ihrer Wohngemeinschaft miteinander besprechen können.
Ja, das verbindet dem Fall wirklich wortwörtlich.
Oder auch eine 93-jährige Frau, ich habe sie gefragt, wie alt sie ist, hat gesagt, sie habe jetzt in den letzten 10 Jahren noch mit ihrer Schwester zusammengelebt und jetzt ist die Schwester gestorben. Jetzt braucht sie mein Buch.
Und jetzt haben sie, um noch auf etwas anderes zu kommen, am Schluss von unserem Gespräch, sie haben ja auch jetzt ein neues Projekt, das ansteht, ein Podcast, das sie machen. Was genau haben Sie vor, Frau Steiner?
Ja, das ist ein Projekt, das mich riesig reizt, einmal wenn ich nicht gerade unter Zeitdruck bin. Es ist so, ich kann und will nicht ewig Vorträge und Kurse geben. Ich bin ja nicht mehr die Jüngste. Und die Nachfrage ist einfach da, das heisst, ich muss bei vielem absagen. Und ich will aber eigentlich mehr Leute persönlich erreichen und ich will auch meine Leserinnen und Leser noch ein bisschen näher erreichen. Das scheint. Und darum bin ich auf die Podcast-Idee gekommen. Und dann habe ich auch gedacht, mit einem Podcast kann ich vor allem auch noch vertiefen. Wie im Buch, da hat so viele Kapitel, 7 grosse Kapitel, 7 grosse Themen, wo man daran arbeiten kann. Es ist ein ganzheitlicher Ansatz. Und da ist die Idee, dass der Podcast Kapitel um Kapitel vorwärts geht. Und jedes Kapitel hat so 5 bis 7 Unterkapitel. Das sind im Ganzen fast 50 so kleinere, verdaubare Kapitel, die man vielleicht vorher liest. Wie ich werde dann eigentlich davon ausgehen, dass man im Prinzip das Kapitel kennt und dann eben noch ein bisschen weiter ausführen mit Beispielen. Und was ich aber auch machen will, ist mindestens am Ende von jedem grossen Thema, dass ich noch auf Fragen eingehe, die mir dann Hörerinnen und Hörer
zustellen
oder Leserinnen und Leser schicken. Dann gibt es dann so eine Joker-Folge, wo ich dann das Kapitel um Kapitel vorwärts gehe, unterbreche. Aber die Gesamtidee ist eigentlich, dass ich Leute, die daran arbeiten wollen, ein Jahr lang begleite. Jeden Freitag, ich habe extra den Freitag gewählt, in der ich allein sind, ist am Anfang das Problem das Wochenende. Mhm. Wie alle, die Familie haben, die sind dann besetzt. Oder? Wenn man aber eben dahinter geht und sich Mutprojekte vornimmt, dann wird es unglaublich spannend mit den Wochen. Und da kann man sich am Freitag vornehmen.
Sind wir gespannt auf den neuen Podcast von Ihnen, Frau Verena Steiner. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ist gern geschehen.